Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
Ich freue mich sehr, heute mein Gast Herbert Hauke, Sammler der Rock- und Pop-Geschichte. Du hast auch mal ein Rockmuseum in München geleitet. Guten Morgen, ja. Herbert, grüße dich.
Guten Morgen, ich grüße dich.
Du hast ein ganz tolles neues Werk, ein Bildband über die Beatles rausgebracht. Ja, das heißt Vom Bambi-Kino in den Buckingham-Palast. Was für ein Titel. Erzähl mal, wie bist du auf den Titel gekommen?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich habe immer ein großes Faible gehabt für Hamburg, für St. Pauli und insbesondere für die Geschichte, die zwischen den Hafenstädten sich abgespielt hat, Liverpool und Hamburg, damals in den wilden Tagen, als im Grunde natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg alles zerstört war, dann der Rock'n'Roll aufkam und dann eine völlig neue Zeit angebrochen ist. Und ich hatte dann die Möglichkeit, mich mit vielen Zeitzeugen, die zu dem Zeitpunkt auch noch Gott sei Dank alle fit waren und gelebt haben, zu unterhalten. Und es war für mich immer ein spannendes Thema. Es war so eine Geschichte, wie wenn man ins Paradies geht und einfach mal Adam und Eva trifft und sozusagen über die Anfänge der Rock- und Popmusik erfährt, wie ging das eigentlich alles los und wie ist dieses ganze Business entstanden, wie war das so mit diesen ersten Bands, mit dieser neuen Musik. Und das war für mich also wirklich derartig spannend. Das hat mich dann nicht mehr losgelassen.
Und warum Bambi-Kino?
Ja, das ist wirklich ein bisschen was für Insider. Aber Bambi-Kino war eben der Ort, an dem man die Beatles untergebracht hat. Die kamen mit ziemlich großer Erwartung und wenig Geld nach Hamburg und hatten eigentlich nur lokal im Cavern Club sich schon einen Namen erspielt in Liverpool und kamen eben nach Hamburg, haben da gedacht, wow, jetzt geht da die Post ab und sind dann in wirklich einem sehr bescheidenen ehemaligen Kino untergebracht worden. Das Zimmer der Beatles war direkt neben der Damentoilette mit all den Geräuschen, die da so von sich gehen. Und das war also ein ganz, ganz harter Anfang. Und da ich dann nur die Zeit beleuchte, also in der die Beatles praktisch mehr oder weniger noch die Ur-Beatles waren, heißt es dann in dem Buckingham Palast. Das heißt, das Buch endet eigentlich an der Stelle, als sie dann den Orden der Königin bekommen haben und geehrt wurden, was nochmal ziemlich viel Stress gebracht hat, diese Ehrung, weil die natürlich umstritten war und sich dann von der Live-Musik eigentlich dann in die Studiomusik entwickelt haben mit Alben wie Sgt. Pepper und so weiter. Also es geht nur um diesen Zeitabschnitt.
Waren die Briten sauer, dass so eine Musik von der Queen gekürt worden ist oder wie?
Stinksauer. Also es gab unzählige honorierte Oberst, nannte man die damals, und verschiedene Leute, die in der Armee waren, die Schlachten geschlagen haben, die behängt waren mit Orden und die gar nicht verstehen können, wie jetzt da vier Langhaarige, bloß weil die in der Gegend rumschreien, auch einen Orden bekommen. Und es gab ziemlich heftige Proteste im Königshaus. Die Queen natürlich und auch vor allem die Regierung in England hatte natürlich sehr schnell erkannt, dass die Beatles gewaltige Sympathieträger sind, dass sie die jungen Leute ansprechen und vor allem natürlich unglaubliche Devisen ins Land schaufeln. Die Leute, die natürlich ihre Knochen hingehalten haben in unzähligen Kriegen, die konnten das erstmal gar nicht verstehen.
In deinem Bildband sind Raritäten, Bilder aus den Anfangszeiten veröffentlicht, Fotos auch, Abbildungen. Welches ist so deine absolute Highlight-Rarität?
Also ich muss sagen, das sind ganz banale Dinge wie die Getränkebons der Beatles, als da eben drauf stand, ein Fanta für Paul und Exportbier für John. Das Ganze dann als Freigetränk auf diesen alten Bons, wie man es eben damals gemacht hat. Das sogenannte Bonieren, das weiß ich noch, weil meine Eltern selber früher mal ein Lokal hatten. Also es ist ja so, als ich an den Verlag Reif herangetreten bin, haben die gesagt, ach nee, du, es gibt ja schon hunderte und aberhunderte von Beatles-Büchern. Jetzt kommst du mit dem Beatles-Buch um die Ecke, das kann man wohl vergessen. Und erst als die dann gesehen haben, was für einen Dokumentenschatz ich habe und was für eine ungewöhnliche Erzählung ich über die Zeit machen kann, da ist eigentlich erst auch die Begeisterung für dieses Buchprojekt entstanden. Also es ist wirklich so, dass ich sagen kann, ich liebe jedes einzelne Stück, denn es sind nun mal in gewissen Sinne absolute Weltraritäten, Unikate und Dinge, die natürlich jetzt 6, 7 Jahrzehnte überdauert haben, aus den frühen Anfangstagen all dieser Zeit, die natürlich nicht so einfach mehr zu bekommen waren und die teilweise nur durch glückliche Umstände überhaupt sich erhalten haben oder eben dann in den Händen von Leuten waren, die wussten, was sie haben. Und das macht das Ganze natürlich spannend. Also ich habe eben da Material, das nicht so ohne weiteres jedem zugänglich war.
Ja, absolut. Hier sogar Westen, Lederwesten sind ja abgerissen. gerechnet bei Erdmann Lederkleidung, ja, von 1963. Ja, genau. Oder Taxiquittung der Jungs. Also es ist wirklich, wo hast du denn das alles her?
Ja, das ist eben das Verrückte, dass ich ja über Jahrzehnte eigentlich, kann man sagen, oder naja, mindestens 2 Jahrzehnte hier in München bekannt war dafür, dass ich eben das Rockmuseum führe, dass ich Buchautor bin, dass ich regelmäßig Ausstellungen mache. Ich habe auch internationale Ausstellungen gemacht in Frankreich, in Belgien und verschiedenen anderen Orten. Dann haben natürlich die Leute schon gemerkt, da ist jemand, der das jetzt nicht einfach nur bei sich in den Safe legt oder der jetzt nicht einfach nur für sich freut, dass er diese Teile hat, sondern dass ich sie mit den entsprechenden Geschichten Leuten zugänglich mache über Bücher, Ausstellungen und so weiter, wie ich sagte. Und von daher war es natürlich so, dass ein großer Zufall es wollte, dass jemand auf mich zukam, der eben ja einen Großteil dieses Schatzes gehütet hat und er war eben der Meinung, dass es bei mir in den besten Händen ist. Und es hat auch etliche Jahre gedauert. Ich bin bei vielen Dingen wirklich schon etliche Jahre im Besitz und mir hat immer so der letzte Kick gefehlt, das Ganze dann im Endeffekt mal zu einem Buch zu machen. Das sind so Dinge, die lässt man erstmal liegen, dann muss man erstmal klären, ist das auch alles authentisch, weil ja auch immer so, dass man da erstmal staunt, was man da hat. Und dann will man natürlich jetzt nicht nur so ein Ding zeigen und sagen, guck mal, da ist jetzt eine Taxiquittung, sondern man muss ja irgendwas dazu erzählen, das muss einen Zusammenhang haben. Und somit war jetzt genau die Zeit reif. Darum ist es so schön, es mit dem Reifer Verlag zu machen, weil die Zeit einfach reif war für dieses Buch in jeder Hinsicht und jetzt alles gerade so zusammengelaufen ist, insbesondere ich dem Co-Autor Nicola Bordola eben geholfen habe bei einem Queen-Buch, mit dem er sehr, sehr erfolgreich war, wir uns angefreundet haben, er bereits Beatles-Bücher geschrieben hat und somit hatte ich dann bei der ganzen Geschichte nochmal einen namhaften Experten an Bord. Also es war eigentlich schon ein Glücksmoment, der jetzt zur Geburt dieses Buches geführt hat.
Für dich persönlich, die Beatles, was ist das absolut Faszinierende an ihrer Geschichte?
Das Faszinierende sind jetzt nicht mal diese 4 unterschiedlichen Typen, sondern ich finde, dass sie, das Entscheidende ist, sie haben es geschafft, wirklich sich weiterzuentwickeln und eben von der Beat über die Popmusik in die Rockmusik zu kommen mit Dingen wie Helter Skelter, aber auch im Endeffekt dann sogar Psychedelic Sound zu machen. Das heißt also, diese Entwicklung, mit der sie eigentlich schon die gesamte Musik, die später dann kam, abgebildet haben. Und das Ganze aber unter technisch großen Schwierigkeiten. Heute geht ja alles über die Computer und heute haben die Leute ja ganz andere Möglichkeiten, ihre Musik zu produzieren. Und natürlich am Anfang auch gegen den großen Widerstand, weil sie waren die langhaarigen Wilden und sie waren ja für viele ein Grauen. Ich weiß noch, dass die gerade amerikanische DJs wirkliche Hasstiraden losgelassen haben, dass diese Beatmusik die ganze Jugend verseucht. Und also sie hatten sehr, sehr viel Gegenwind und haben aber sich durchgesetzt und haben diesen Glauben dran gehabt, dass sie etwas schaffen können und hatten eine einzigartige Chemie untereinander in der Band bis zur Trennung, die dann aber auch wieder irgendwo logisch war, weil wenn du unter so einem Brennglas, unter so einem Erfolgsdruck bist und viele Jahre dann mit dem anderen zusammenarbeitest, ich meine, jeder, der mehr wie 4 Tage Besuch im Haus hat, der weiß das, dass irgendwie dann Menschen mal nerven können. Das heißt also auch die Entwicklung der Auflösung war dann ein normaler Prozess und trotzdem haben ja viele der Beatles uns danach noch viel gegeben. Paul McCartney ist nach wie vor aktiv, John Lennon hat uns wahnsinnig viel hinterlassen, Ringo Starr hat auch sehr unterhaltsame Musik gemacht, George Harrison hat fantastische Musik gemacht. Also es ist einfach faszinierend, dass sie selbst nach dem Auseinandergehen jeder noch so viel kreative Kraft hatte, dass diese Musik eigentlich heute noch Bestand hat. Sogar jetzt nochmal über KI eine Platte als Beatles veröffentlicht worden ist. Also was für eine Zeitspanne in einer Zeit, in der Musik so schnelllebig ist.
Viele junge Menschen und wirklich Jugendliche, die finden die Beatles auch cool, habe ich gerade wieder gehört. Das finde ich sehr schön.
Ich denke, sie gehören zu diesen Bands, die man immer wieder neu entdecken kann. Und da gibt es also gar nicht so viele davon. Ich würde mal sagen, es sind in einer gewissen Weise die Rolling Stones. Mhm. Es gibt jetzt schon die 3. oder 4. Welle in Sachen Queen, das heißt also, oder auch Pink Floyd. Led Zeppelin ist bei den jungen Leuten ganz groß. Also es ist eine Art von Musik, die in ihrer Art so nicht so einfach reproduziert werden kann. Vieles war ja in der Zeit auch drogengeschwängert, experimentell und eben unter einer völlig anderen Zeitgeschichte. Und deswegen hat die Musik auch immer noch eine gewisse Spannung und hat auch sicher noch immer noch ihr Publikum. Und gerade bei den Beatles, muss man ja sagen, wird es ja gepflegt, denn man hat sich ja jetzt da offensichtlich, habe ich das Gefühl, verständigt zwischen Yoko Ono und Paul McCartney, verwaltet also diesen Nachlass mit Anthologies und Wiederveröffentlichungen. Und von daher ist die Musik ja immer noch präsent, obwohl diese Band schon lange nicht mehr existent ist.
Je einen von den Beatles getroffen persönlich?
Ja, da kann ich nur sagen, fast, denn ich hatte hier ein Appointment mit Paul McCartney in München, das dann aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert hat. Aber das war mir im Endeffekt auch nicht so wahnsinnig jetzt wichtig unbedingt, denn ich habe mich so im Laufe der Zeit halt so vom Fan eigentlich mehr zu einem Chronisten gewandelt und es hätte mich natürlich gefreut, um Gottes Willen, aber ich war jetzt dann von den Anfängen, wo ich also wirklich all diesen Dingen hinterhergerannt bin als Fan mit 17 Jahren, muss ich jetzt sagen, 50 Jahre später habe ich einen ganz anderen Blickwinkel drauf. Und von daher, ja, es sind für mich Dokumente, Schriftstücke oder Erzählungen, auch Erzählungen von Fans, oft viel wichtiger als jetzt die Leute persönlich zu treffen.
Hast du denn Konzerte besucht, auch in den Anfangsjahren mit 17?
Ja, also die Beatles waren ja 66 in München, das war ja dann eben im Juni 66 und sie haben sich ja im Herbst desselben Jahres dann mehr oder weniger mit ihrem letzten Konzert in Amerika verabschiedet. Und nachdem ich Baujahr 55 bin, war ich damals 11 Jahre. Das heißt, ich habe die natürlich nicht mehr live erleben können. Aber war auf zahlreichen Konzerten natürlich der sogenannten Solo-Beatles, und habe mir das, mehr oder weniger dann immer wieder mal, naja, in aufgewärmter Form, wenn man so will, angehört. Aber die Beatles selbst habe ich nie live gesehen.
Wer ist dein Lieblingsbeatle?
John Lennon.
Warum?
Er hat meiner Ansicht nach das meiste hinterlassen und vor allem gefallen mir seine Lebensweisheiten. Es gibt sehr viele Dinge, die ich immer wieder mir in Erinnerung rufe. Da gibt es allein das, was jeder kennt. Leben ist das, was stattfindet, während der Mensch seine Pläne macht. Aber auch viele andere Dinge. Und mir hat es gefallen, und es ist sehr aktuell in der heutigen Zeit, dass er seine Proteste alle friedlich gestaltet hat und trotzdem sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ich denke, bei Protesten musst du versuchen, die Leute hinter dich zu kriegen. Und er hat natürlich mit diesem allein Bed in Amsterdam, sich da mal ein paar Tage in ein Bett zu legen mit der Yoko Ono, es trotzdem geschafft, obwohl die nur im Bett lagen, die ganze Weltpresse auf sich zu ziehen und seine Botschaft zu vermitteln. Und auch viele andere Dinge, sein Flyer, den er gemacht hatte, War is Over, zu einer Zeit, als der Vietnamkrieg noch lief, das wunderbare Lied Imagine, also da gibt es zahllose Dinge. Und für mich persönlich, durch den kritischen Geist, den er hatte, diesen Zynismus, der mir immer ganz gut bei ihm gefallen hat, war er für mich der interessanteste Beatle.
Er würde sich auch heute noch mit Joko ins Bett legen, um gegen die Kriege zu demonstrieren, bin ich sehr sicher.
Ja, ich habe Leute aus seinem Umfeld kennengelernt und er war immer jemand, den Dinge, Probleme auf der Welt aufgeregt haben. Es gab immer einen Spruch, den er hatte, We have to do something. Also jedes Mal, wenn er was gesehen hat, hat er immer gesagt, ich muss da aktiv werden. Und obwohl die Yoko Ono sehr viel gescholten ist und für viele natürlich eine schlimme Frau ist, weil sie ja angeblich die Beatles auseinandergebracht hat, aber sie war eine dadaistische Künstlerin und sie hat ihm beigebracht, die Proteste zu vereinfachen, in eine sinnvolle Form zu bringen. Und das hört keiner gerne, aber aus meiner Sicht hatte sie guten und großen Einfluss, zumindest auf die Protestaktionen, die er durchgeführt hat.
Ja, ein beeindruckendes Paar, finde ich, die gemeinsam wirklich viel bewegt haben. Das finde ich immer zwischen Mann und Frau dann auch unfassbar spannend.
Ja. Als sie John gestorben ist, hat sie ja auch gesagt, also du warst mein Freund, du warst mein Liebhaber, aber du warst auch der Soldat an meiner Seite im Leben. Also die hat sehr viel verbunden und ich finde, egal wie man darüber denkt, und wie gesagt, die Frau wird von sehr viel Hass immer noch verfolgt, aber ich habe das immer aus der Weise gesehen, dass jeder ja selber entscheiden muss, mit wem er zusammen ist und sie hat ihm offensichtlich gut getan. Er hat ihr ja wunderschöne Lieder gewidmet und vielleicht ist sie auch ein bisschen ein Grund gewesen, zumindest für John, warum er dann nochmal so viel kreative Kraft gefunden hat. Ich kenne da natürlich jetzt, ich habe die Leute nie privat kennengelernt, aber es war eine glückliche Liebe und ja, okay, das hat gepasst für die beiden und dann ist es doch in Ordnung.
Ja, absolut. Die frühe Beatles-Ära, dein Bildband vom Bambi-Kino in den Buckingham Palast. Schönes Ostergeschenk noch, ne?
Ja, auf alle Fälle.
Was hast du für Reaktionen auf dieses Buch bekommen? Du warst auch bei der Leipziger Buchmesse damit, ne?
Da hat mich Nicola Badola vertreten, aber der hat mir gerade heute gesagt, dass es sehr, sehr gut aufgenommen worden ist. Und das Buch ist ja jetzt gerade erst erschienen, aber die ersten, die sich es angeschaut haben, sind einfach sehr, sehr angetan und halten das für ein wichtiges Standardwerk bereits jetzt über die frühen Jahre. Da ist ja auch schon viel geschrieben, veröffentlicht worden, aber ich habe jetzt ja eben nicht nur letztendlich dann an den Beatles aufgezogen, sondern ich habe versucht, die Zeit wieder zu spiegeln. Ich habe auch die anderen wichtigen Künstler dieser Zeit mit drin. Und es gibt ja dann eine sehr, sehr berührende Geschichte am Schluss mit Lee Curtis, denn ein Freund hatte es möglich gemacht, dass ich mit ihm nochmal telefoniere. Er war im Krankenhaus, hat mir tolle Geschichten noch erzählt und konnte es gar nicht glauben. Ein paar Tage nach diesem Telefonat ist er gestorben. Und er hat einen letzten Gruß hinterlassen an Hamburg, an die schöne Zeit im Starclub. Das hat mich sehr bewegt, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich vermutlich der Letzte bin, mit dem er über diese Zeit telefoniert hat.
Herbert, jetzt noch ein Highlight aus deinem Buch.
Ja, also ich bin jetzt ganz frech und sage, das Buch ist voller Highlights, aber was mir unheimlich gut gefällt, ist die Postkarte, die Ringo eben aus Hamburg geschickt hat zu frühen Zeiten, und er schreibt einfach an seine Familie: A riot here, okay, having a good time, plenty to drink, the weather is cold and we are with little Richard, he is fab. Und super. Das finde ich sehr schön, weil er eben schreibt, das Wetter ist kreiselig in Hamburg, aber es gibt jede Menge zu trinken. Und er trifft Little Richard und schreibt über ihn, er ist Fab. Und die Beatles waren aber dann letztendlich die Fab Four. Also sie selber waren dann Fabulous, denn Fab war die Abkürzung für Fabulous. Also fantastisch, wunderbar, faszinierend. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also es ist aus einer Zeit, als er noch den großen Rock'n'Roller Little Richard bewundert hat.
Ich habe übrigens neulich Achim Reichel interviewt und der hat die auch kennengelernt, natürlich im Star Club, und mit ihnen ordentlich was getrunken.
Ja, genau. Ja. Ich finde es sehr schön. Quittung drin vom Achim Reichel, cool. Wo er zu späterer Zeit noch seine Steuerschulden bezahlt hat.
Ein wildes Leben. Ich danke dir sehr und wünsche dir nach wie vor so viel Begeisterung, ja, für die gute Musik, ja, für die Beatles.
Ja, und it keeps us going.
Ja, wir hören jetzt diesen neuen Beatles-Song von der KI kreiert, Now and Then. Und ich wünsche dir wundervolle Ostern.
Alles Gute.
Herbert Hauke.
The heart is beating for rock and roll. Bye, bye.